Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein mit dem Reto Scherer, der Karin Frautschi und spannenden Gästen aus der wunderbaren Welt vom Wein.
Grüezi, liebe Weinwelt und Buenos Dias. Ich freue mich außerordentlich, dass wir uns wieder hören und heute mit einem Thema, wo mir selber sehr am Herzen liegt, weil ich sie wirklich selber auch sehr gern trinke, aber ich glaube auch, ich weiss bis heute noch viel zu wenig über sie. Wir reden in der heutigen Folge über Premium Rotwein aus Spanien.
Hola, ¿qué tal? Auch ich freue mich, heute wieder da zu sein und zusammen mit euch ganz viel über die spanische Weinwelt zu erfahren.
Du kannst gut Spanisch, Karin.
Natürlich, das kommt vom Reisen, oder? Da muss man sich ein bisschen durchschlagen.
Karin Frautschi, ich kann dir versichern, wir werden heute die grosse Freude und Ehre haben, ein paar von den wunderbarsten und edelsten spanischen Tropfen zu kredenzen. Und da hat es wirklich fantastische Festtagsperlen mit dabei.
Da freue ich mich sehr und vielleicht entdecke ich da ja noch das ein oder andere Geschenk für unseren Weihnachtsbaum. Wie immer machen wir das nicht allein, sondern zusammen mit unserem heutigen Gast. Bei uns ist der Ben Lohrer, Leiter Einkauf von Mövenpick Wein. Herzlich willkommen.
Danke vielmals. Ich glaube, es gibt schlimmere Tage, wie mit euch zusammen schöne, edle Weine zu degustieren.
Ja.
Herzlichen Dank.
Schön, dass du da bist. Also, apropos schlimmere Tage, Ben Loro, ich muss schon sagen, deinen Job würde ich nicht haben. Du bist das ganze Jahr verantwortlich, was wir, also Herr und Frau Schweizer, bei Mövenpick für Wein überkommen. Das wäre für mich wirklich eine unlösbare Aufgabe, so als Chefeinkäufer, wie du einer bist.
Ja, einer muss den Job machen, kann man sagen. Nein, es ist, heutzutage ist es nicht mehr eine Selektion von der Qualität. Die Qualitäten sind bei vielen Weinen, bei fast allen Weinen eigentlich sehr gut. Heute ist es eine Frage von der Stilistik, ein Rausdefinieren, ein Selektionieren von Stilistiken und dann eben auch adaptieren auf den Kundengeschmack. Der Kundengeschmack hat es auch, da gibt es verschiedene Geschmäcker. Und das ist, ich verstehe mich so ein bisschen als, oder wir als Team, ein bisschen als Partnervermittler zwischen der Weinstilistik und dem Kundengeschmack. Wir suchen dort ein bisschen den Perfect Match.
Finde ich noch einen guten Beschreib. Kann man sich gut vorstellen. Über wie viel Wein entscheidest du denn pro Jahr?
Ja, mit dem Team zusammen. Pro Jahr sind es etwa 2000 Wein, die es eigentlich schaffen, das Sortiment. Also es ist aber auch natürlich mit verschiedenen Jahrgängen gekoppelt. Jetzt nicht immer nur natürlich jedes Jahr 2000 neue Weine, sondern auch oft natürlich dann die neuen Jahrgänge von den bestehenden Weinen. Aber ja, das Wichtigste ist nicht, wie viel schaffen sie das Sortiment, sondern wichtig ist die Selektion. Und das sind schnell mal pro Jahr 5-6'000 Weine, die wir degustieren, um nachher eigentlich die Selektion zu machen, dass eben der Kunde oder der Konsument oder am Schluss einfach der Weinfreund auch sein Resultat hat und nicht sich muss abackern da mit manchmal halt auch ein bisschen sperrigen oder ein bisschen unzugänglichen Wein. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Herausforderung, dass man eben dort die wichtigsten Stilistiken kann eigentlich selektionieren. Also ein Beispiel ist zum Beispiel in Bordeaux. Da gehen wir innerhalb von 1-2 Wochen degustieren wir dort über 1000 Wein, um nachher, vielleicht sind es im Jahr 80 Wein, mal sind es 120 Wein, zum selektionieren. Also es braucht ein bisschen Auswahl, damit man nachher die beste Selektion treffen kann.
Und was muss ein Wein erfüllen, dass er ins Mövenpick-Sortiment kommt? Also wie streng sind da die Aufnahmekriterien und vor allem, wer alles probiert denn den Wein? Also entscheidest du schlussendlich?
Auch das entscheidet die Relevanz. Wir brauchen einen relevanten Wein, weil es gibt so viele schöne, wunderschöne Nischenweine, aber schlussendlich sind wir auch ein bisschen im Auftrag natürlich für unsere Kunden unterwegs, respektive auch natürlich für die Weinliebhaber. Und da versuchen wir natürlich schon auch eine breite Abdeckung. Wir können nicht jede Nische auch noch aufnehmen. Das heisst aber nicht, dass die nicht gut wären. Und wir degustieren die, jeder, in dem sind Einkäufer, degustiert selber. Und dann tun wir die finale Auswahl zusammen machen. Dann tun wir zusammen nachher uns absprechen. Aber eben, matchentscheidend ist eigentlich die Relevanz. Brauchen wir einen Wein? Ist er besser als der bestehende Wein, den wir im Sortiment haben? Weil wir können nicht einfach neue Wein aufnehmen, ohne dass wir einen dann auch wieder uns verabschiedet. Das ist eigentlich das ganz Entscheidende. Also der Preis-Genuss, ich sage bewusst nicht Preis-Leistung, sondern Preis-Genuss, das ist relevant. Aber ja, leider ist in unserem Alltag auch, wir sind viel mehr Absagen von guten Weinen, die wunderbar sind, die wir nicht können, aber brauchen, weil wir in dieser Kategorie schon etwas haben, wie dass wir das eigentlich immer zusagen können.
Und wenn ihr jetzt eben so viele Flaschen, sagen wir, in ein, zwei Wochen degustiert, wenn ich jetzt das vergleiche, wenn ich gerne Parfüm ausprobieren, irgendwann verliere ich hier den Überblick. Ist das beim Wein auch so? Oder wie machen ihr das?
Nein, beim Wein ist eigentlich interessant, das ist eigentlich auch das Gegenteil. Man konzentriert sich, am Anfang lässt man sich bei der ersten Muster recht ablenken von diesen vielen Aromen und Details. Und nachher, nach so 30, 40 Wein, dann konzentriert man sich eigentlich nur noch auf das Relevante. Und das ist die Struktur, das ist die Balance, das sind die verschiedenen Elemente, die er wird. Das sind auch die Hauptaromen, die er hat. Und man lässt sich nicht mehr ganz so ablenken von den Details. Das ist eigentlich fast eine Hilfe manchmal, wenn man ein paar Wein dann schon degustiert hat. Ja.
Ich habe es am Anfang gesagt, wir reden heute über Premium Rotwein aus Spanien. Was hat das Wort Premium oder Premium für eine Bedeutung? Was ist mit dem Wort gemeint?
Ja, Premium ist eigentlich ein globaler Begriff, das ist sehr relativ. Es gibt natürlich jeder Preiskategorie Premium-Wein. Für mich ist ein Premium-Wein ganz klar in seiner Kategorie so eine Ikone. Das ist ein Wein, der innerhalb der Kategorie ein bisschen besonders gemacht ist, mit ein bisschen besonders viel, ich sage jetzt mal, Fingerspitzengespül gemacht wurde, ist sehr behutsam minifiziert worden ist, ein bisschen für besondere Momente innerhalb der Kategorie. Für mich sind es auch Premium-Weins, müssen wie zwingend Wein sein, wo auch jedem, der das trinkt, auch ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das ist für mich nicht eine Preisfrage Premium, sondern wirklich etwas Besonderes innerhalb der Kategorie.
Mhm. Und gibt es in jedem Land solche Premium-Wein oder ist das schon vorwiegend einfach Spanien?
Nein, es gibt natürlich, bekannt ist natürlich Frankreich mit Bordeaux, Burgund, Champagner oder Italien mit Toskana, Piemont. Das sind natürlich ganz viele Premium-Wein, die es gibt. Auch in USA, Napa Valley, auch in der Schweiz. Wunderschöne Premium-Wein gibt es dort aus der ganzen Welt. Aber man kann es ein bisschen einfach sagen, es ist in Spanien macht es einfach am meisten Spass. Es ist halt einfach der Vorteil von Spanien, ist klimatisch. Wir sind, die meisten Weingebiete sind auf 800-900 Meter über Meer. Also man ist relativ nahe an der Sonne, das heisst kein Nebel. Und das ist wirklich dann perfekte Bedingungen, auch eben nicht zu heiss, es ist kalt. Und man hat vor allem, ich würde sagen, Keimwaffe, wenn man es so sagen will, ist Tempranillo, ist die Traubensorte Tempranillo. Wo halt sehr gut die Frucht hat, aber auch die Konzentration hat, den Charakter hat. Das ist eigentlich so ein bisschen der Schlüssel vom Erfolg. Und jetzt kommt dazu, dass es nicht einfach nur Spass macht, die Premium-Wein aus Spanien, sondern es ist auch sehr gute Preis-Genuss-Leistung, weil die sind bodenständig, die Spanier. Die haben nicht die Historie wie in einem Bordeaux oder einem Burgund. Wir zahlen da nicht noch Chateau mit. Oder wir können nicht auch noch einen abstrusen Quadratmeterpreis wie in Burgund mitfinanzieren. Sondern da ist wirklich das, was man im Glas hat, ist Premium. Und das ist der Vorteil von Spanien.
Ben, was mir selber schon passiert ist, ich habe bei Mövenpick ganz einen bestimmten Rotwein aus Spanien wollen kaufen. Ich sage jetzt ein Premium. Aber es hat die Flasche nicht mehr gehabt. Und jetzt steht genau die Flasche vor uns. Also da haben wir sie. He?
Genau, ja. Es ist, Wein ist ein Naturprodukt. Selbst in der Massenproduktion, dort wo es viel Wein gibt, wo vielleicht mehr im Supermarkt schön die Wein, auch dort, es ist limitiert. Es gibt einfach einen Jahrgang. Es gibt verschiedene Jahre, wo halt dann einmal der Wettereinfluss halt dann nicht so generös war und dann, wo es weniger gibt. Also jeder Wein ist limitiert. Und da muss man halt manchmal dann auch ein bisschen auf den neuen Jahrgang warten. Oder am besten, man legt sich halt ein paar Kartons oder Kisten zurück, weil nicht nur, dass man kann überbrücken kann, falls mal der Wein sein Lieblingswein gerade nicht gibt in einem Jahr oder nicht ganz die Stilistik hat, die man will. Aber auch nach zwei, drei Jahren sind all die Weine wunderschöner. Ich rede jetzt nicht von 10 Jahren lagern, aber so zwei, drei Jahre sind manchmal Gold wert.
Klingt vielversprechend. Sag mal, welchen hast du uns als ersten von diesen Premium-Rotwein aus Spanien heute mitgenommen?
Also zuerst der Allion 2020 von der legendären Vega Sicilia Bodegas.
Das ist die Firma.
Genau, das ist Bodegas Vega Sicilia. Sie haben verschiedene Weingüter und eins ist zum Beispiel jetzt gerade etwa 10 Kilometer weg von Vega Sicilia, vom Hauptweingut, ein eigenständiges Weingut. Ein Weingut, ein Wein, der Allion. Er ist ein bisschen das Original, kann man sagen. Also das Original unter den Vinos der Autor. Das sind die Autorenweine. Weil es ist so ein bisschen etwa in den 90er Jahren ist man ein bisschen weggekommen von diesen ganz lang klassisch ausgebauten Rotweinen. Und man ist eigentlich sehr viel moderner geworden. Es ist eine ganz moderne Kellerei. Es ist eine neue Generation auch von Önologen, die dahinter steht. So, der erste Jahr war 1995. Und das ist aus den besten Parzellen, aus den kleinen Erträgen. Also wirklich, das ist ein neues Qualitätsdenken aufgekommen. Und weil es dort keine Kategorie hat, man hat nicht gesagt, ja, das ist jetzt ein Grand Grand Reserve. Nein, das ist eigentlich ein Wiener Autor, ein Autorenwein, kann man sagen.
Darf ich auftun?
Ja, auf jeden Fall.
Also, und dahinter steht aber immer noch die Familie Alvarez.
Genau, der Pablo Alvarez ist ein Familienbetrieb. Ist der Pablo Alvarez mit seinen Schwestern und Brüdern, aber er ist im Lied, er ist dort verantwortlich für sein Gut. Und die Familie, die kommen auch aus Valladolid, das ist 20 Kilometer weg vom Weingut. Sie sind dort echt verwurzelt, kennen dort auch jeden Quadratzentimeter, kann man fast sagen. Und sie haben es übernommen, im 1982 haben sie es übernommen gehabt. Das ist auch gerade das Gründungsjahr von der Deo Ribera del Vero. Also das ist eigentlich die Deo ist gegründet worden wegen Sicilia. Früher sind das einfach Vino della Terra gewesen. Und zusammen nachher mit anderen Winzern, wie zum Beispiel auch mit der Bodegas Pesquera, ist dann die Deo gegründet worden 1982. Und übrigens Sicilia, wegen Sicilia, das kommt überhaupt nicht von Sizilien, sondern das ist genau, sondern das ist die Santa Cecilia, das ist eine heilige Sicilia, wo Namensgeber war. Es gibt eine Kapelle, wo der in der Nähe, wo der Santa Cecilia gewidmet ist und dorthin kommt auch der Name. Und wie gut, wie eben die Familie bekannt sind natürlich auch ganz klar, wie der Valbuena, der Unico, Pintia, Macan. Sie haben sogar noch ein Weingut in Ungarn, Oremus. Alles, was sie machen, ist einfach Perfektion. Wie jetzt zum Beispiel auch der Alion, den wir hier jetzt im Glas haben.
Und Alion, der Name ist, glaube ich, auch noch ein bisschen angeglichen an eine kleinere Stadt oder das Dorf, das irgendwo in der Nähe ist.
So. Genau, es ist ein Lokalname, den sie hier genannt haben. Sie haben manchmal auch Weinnamen, die ein bisschen an den Namen von ihnen, von der Familie gründet, aber das ist jetzt ein lokaler Name.
Was für eine Farbe!
Genau, sehr dunkel und ja. Schmeckt auch sehr fruchtig.
Sehr fruchtig, sehr dunkelviolett, also
genau, das ist
spannend. Nein, sag du etwas zu der Farbe. Du
eben die Farbe, das ist genau der neue Stil, weil das ja. Ist ja, und ich will es auch nicht als Qualität jetzt schon werten, weil die Farbe kann auch mal sehr leicht sein oder hell sein und trotzdem ein sensationeller Wein. Es kann aber manchmal auch sehr dunkel sein oder konzentriert sein oder fast schon undurchlässig sein. Das heisst noch nicht, dass der Wein gut oder schlecht ist, aber es ist ganz klar, es spricht für eine zeitgemäße Vinifikation.
Also kann man auch sagen, purpurrot?
Purpurrot oder ich würde sagen, das hat mit solchen schwarzen Reflexen drin. Es hat sogar ein bisschen Rubini-Schimmer drin, also es ist sehr leuchtend auch. Es ist jetzt von dem her für mich eine geniale Farbe, weil es ist nicht einfach nur konzentrierte Farbe, es ist nicht einfach nur eine leichte Farbe, es ist ganz viele Facetten.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Salut.
Wir sind sehr gespannt.
Und das merkt man schon in der ersten Nase. Also in der ersten Nase ist für mich die ohne Schwenken. Dann merkt man eigentlich schon jetzt da sehr viele schöne Aromen. Es sind alles, die Aromen müssen immer schön sein, die rauskommen. Das darf nicht störend sein. Und schön ist natürlich auch relativ, aber ich habe gerne Schoki zum Beispiel, so Nussschokolade, ein bisschen Kaffeenote habe ich gerne drin. Aber nachher kommt dann auch bald die Frucht, ein bisschen geht dann in die
Beere.
Also, aber so ein sehr dunkle Beere. Also eher, für mich sind es eher so ein bisschen Pflumentöne drin, ein bisschen getrocknete Pflumen, aber richtig, oder so ein bisschen die schwarze Krise, Amarene Krise, die ganz dunkle, süße Krise. Und das sind eigentlich alles Aromen, das ist zeitgemäss. Das ist wunderschön. Ich glaube, das haben wenige Leute, die das nicht gerne haben, die Aromen. Also das ist etwas, wo im Zweifelsfall ist genau der Weinstil, wo man heutzutage seinen Gästen oder einfach Freunden kann, aufstellen kann. Und die meisten haben das auch gerne.
Wir haben die Flasche jetzt aufgemacht, haben jetzt probiert. Was passiert mit dem Wein, wenn man sie eine Stunde später oder eben früher aufmacht und eine Stunde später dann ausschenkt?
Ja, das ist jetzt, weil es ein junger Jahrgang ist, also der 20er wirkt jetzt vielleicht nicht ganz jung, aber das ist der aktuelle, der gerade rausgekommen ist, der Jahrgang rausgekommen ist. Und das ist ein bisschen noch jung. Und das heisst, so eine Stunde, anderthalb, kann der Wein ein bisschen aufmachen, nicht reifen, weil reif ist, der Wein könnte 3 Tage stehlen, passiert nicht viel.
Ohne Abpumpen?
Nein, das ist tiptop, der hebt wie eine Eins.
Das ist super, wenn man auch mal nur ein Gläschen nehmen will.
Genau. So mit diesen 1 Stunde, 2 Stunden kann man manchmal so ein paar Monate antizipieren von der Trinkreife. Aber schon gescheiter wäre es, man legt so einen Wein dann eben mal 1, 2 Jahre oder 3 Jahre auf die Seite. Nicht länger, man kann so einen Wein 20 Jahre lagern, aber er verliert die schöne Frucht und die Intensität. Und da will man eigentlich die schöne Frucht, die Intensität, die Komplexität, das Vielschichtige, immer wieder neue dunkle Noten drin.
Kommt mir jetzt gerade noch in den Sinn, wenn ich das Glas anschaue, dass mit dem Vorhang, gibt es das eigentlich wirklich, dass die Leute da immer noch ein bisschen drauf schauen, dass der Wein so ein bisschen abtropft am Glas? Glas, also inwendig, und dann redet man ja über von dem Weinvorhang, oder ist das einfach ein Mythos?
Nein, das ist ein Mythos ist es nicht, das stimmt natürlich schon, es hat mit dem Alkohol zu tun.
Desto mehr Tränchen kommen, desto mehr Alkohol, oder? Ist das richtig?
Genau, und das hat damit zu tun, dass halt heute alle Weine, darum muss man nicht mehr drauf schauen, heute sind die Erträge sind alle extrem reduziert. Früher hat man viel, viel höhere Erträge gehabt und kleinere Erträge, das heisst mehr Konzentration, mehr Zucker, mehr Alkohol, probiere ich. Und darum haben halt alle Weine heute ein bisschen mehr Alkohol. Das ist nicht, weil es ein Trend ist, sondern weil einfach die Trauben perfekt gereift sind und entsprechend auch ein bisschen mehr natürlich Zucker eingelagert haben, die nachher in Alkohol umgewandelt sind. Also ich würde nicht auf das schauen, weil es kann auch mal enttäuschen. Es ist auch noch die Viskosität des Weins entscheidend, also fast wichtiger. Und ob er jetzt grosse oder kleine Fenster hat, völlig irrelevant. Der Alkohol muss integriert sein. Und das spielt an diesen Fenstern, sieht man das nicht.
Alleon, also muss ich wirklich sagen, seit Jahren von mir ein Favorit.
Da habe ich schon wirklich nicht viel versprochen. Ich finde auch mega gut, wirklich super und auch sehr frisch, wenn man so ein bisschen trinkt.
Genau, im Gaumen. Ja. Das war noch gar nicht beim Gaumen. Das ist eigentlich, schön ist eigentlich die Balance. Man hat vor allem viel. Man hat viel Frucht, man hat aber auch sehr viel eben die Frische. Also Frische ist immer, eigentlich ist ja die Frische Säure und wir haben nicht gerne, ich habe nicht gerne Säure. Aber einfach Frische habe ich gerne.
Ja, schon, aber
ja. Ja, aber als Saftigkeit,
genau.
Als Zugang. Mhm. Also das macht den Wein lebhaft. Im Englischen sagt man schön vibrant. Ich glaube, das ist entscheidend bei der Frische. Aber nachher auch die Süße. Und der Wein ist nicht süß. Der hat keine Restsüße. Aber die Extraktsüße, wir sagen dem manchmal auch Weinfett, das kommt eben auch. Und die drei Elemente zusammen, die geben eben den wunderbaren Trinkgenuss, aber gleichzeitig auch Charakter. Also man kann sagen, in einem zusammengefasst, ein Trinkwein mit Tiefgang.
Und zusammenfassend kann man sich auch sagen, die Keimwaffe 100% Tempranillo Trauben und 1,5 Jahre im Barrique gefasst, Lagerfähigkeit über 20 Jahre. Haben wir noch etwas vergessen, Ben?
Ja, also wie gesagt, das noch schöner wäre in 2-3 Jahren, obwohl das ist immer schade, wie es auch bei uns zu Hause. Im Keller ist das meistens überlebt, eben nicht 2-3 Jahre, weil er ist eben auch jetzt schon wunderschön. Das ist eigentlich der Vorteil.
Absolut.
Und nachher natürlich, klar, auch in einer 6er-Holzkiste oder auch als Grossflasche bis zu 6 Liter. Oder auch natürlich sonst gern gesehener Gasteich, wenn man jetzt mal auf Besuch geht oder als Geschenk.
6 Liter?
Ja, 6 Liter Flasche, genau.
Das gibt das nachher gute, schöne Blumenvase.
Das kann man so brauchen, aber man muss ein bisschen Geduld haben, weil eine 6 Liter Flasche reift natürlich langsamer als eine 7 Dezi Flasche, weil das Verhältnis vom Inhalt zum Kork, der Kork ist nicht viel grösser als ein normaler Kork, ist viel kleiner, das heisst, man muss eine 6 Liter Flasche, tut man schon gescheiter ein bisschen länger noch auf die Seite legen, bis man sie dann wirklich kredenzt.
Das heisst, wie lange würdest du empfehlen bei 6 Liter?
Bei 6 Liter würde ich wirklich also eher 10, 15 Jahre warten, ausser man hat halt vorher schon einen zwingenden, besonderen Moment, oder?
Den gibt es ja immer.
Gibt's immer. Aber eigentlich wäre es schon schön, wenn man ein bisschen Geduld hat bei so einer grossen Flasche.
Das ist der Mövenpick Podcast Weinfach. Heute ganz im Zeichen von spanischen Premium Rotwein und jetzt feiern wir schon mal Weihnachten und Silvester zusammen.
Ganz genau. Was hast du uns sonst noch mitgenommen? Was kommt als nächstes, Ben?
Ja, jetzt, man kann es sagen, der Petrus aus Spanien zum Beispiel. Wow. Das ist ein bisschen hochgegriffen. Ja. Aber es ist nicht hochgegriffen, weil es ist wirklich so, ich habe vorhin gesagt, in Spanien kommt man extrem gute Weinwerte über. Im Vergleich zu anderen Länderregionen, zu ich würde sagen, sehr faire Preise. Und eben darum ist auch jetzt so ein bisschen die Elite in Spanien, da gibt es ein paar, wie zum Beispiel jetzt auch der IGAI, die sind wirklich in der Liga von den besten Weinen der Welt, aber nicht ganz so teuer wie ein Petrus oder ein Romane Conti. Es ist ein Tempranillo drin auch wieder. Es ist eigentlich schön, in Spanien muss man sich vor allem Tempranillo merken. Wir können zwar beim letzten Wein, nachher müssen wir wieder eine Ausnahme machen, aber das ist eigentlich auch gut. Aber eigentlich sonst 80% der Weine sind eigentlich Hauptsorten Tempranillo. Und das macht es halt auch einfach. Da muss man sich auch nicht riesen Geschichten lernen. Und das ist eben, ich habe es am Anfang gesagt, auch der Schlüssel zum Erfolg. Die Traubensorte ist eine Edelsorte mit allen Attributen, die uns Spass machen. Da hat noch 16% Mazzuelo drin, ist 3 Jahre im Barrique gereift und darum auch natürlich ein bisschen andere Stilistik.
Und also ich würde mal sagen, man kann schon sagen, es ist eine eigentliche Legende, wenn es um den Rioja geht.
Ja, ganz klar. Rioja ist eigentlich eine alte Region, wenn man so will. Aber Flaschen gefüllt wird erst seit etwa 1852, wo eigentlich Murrieta dort angefangen hat, die Weine in Flaschen zu füllen. Und darum gibt es auch nicht ältere Riojas in dem Sinne, wo man kann degustieren aus der Flasche. Wie früher sind echt wie in der Barrique verschifft worden. Und erst dann etwa, also Murrieta war der erste, der in Flaschen gefüllt hat. Sie sind auch im Rioja Alta. Das ist, Alta kommt nicht von alt, sondern von ein bisschen höher gelegen. Und das sind auch sehr lagerfähige Weine, Rioja Alta, weil sie eben ein bisschen höher ist. Es ist eine Einzellage. Dahinter steht Vicente Dalmau. Er ist ein absoluter Macher. Er war ein Pionier gewesen, auch für die, oder immer noch für die Region. Und hat dann Wein wie zum Beispiel der Dalmau oder Capellania oder einfach der normale Marcus di Murrieta Riserva, wunderschöne Wein, den er drauf hat.
Ja. Willst du auftun, Karin?
Ich tue doch gerade auf. Und Rioja ist auch sehr ein traditioneller Wein. Was ist Geschichte dahinter?
Ja, Geschichte ist nicht immer nur positiv. Geschichte kann manchmal eben auch ein bisschen altbacken sein. Und das ist eben der schöne Wandel jetzt von Rioja, wo man sagt, einerseits hat man natürlich das geografische Bedingungen. Man ist sehr nahe am Atlantik, oder? Man kann eigentlich, wenn man bei Bilbao landet, dann fährt man etwa eine Stunde über die Hügelkette rein, wo das Weingut respektive die Region schützt. Ein bisschen von diesen ganz kalten Einflüssen vom Atlantik. Aber man ist nahe am Atlantik, das heisst darum ein bisschen gekühlter, ein bisschen mässiger, nicht ganz so heiss und darum auch sehr viel Lagerpotenzial. Und früher ist eben Rioja leider auch halt sehr oft ein bisschen missbraucht worden für Massenwein, sehr viel halt auch sehr hohe Erträge, das sind Erträge, das darf man heute gar nicht mehr sagen, wie viel das da geerntet worden ist, und so haben die Weine halt auch geschmückt oder sind halt dann auch nicht stabil gewesen. Und heute, das ist eigentlich schön, wenn man so ein bisschen aus einer schwierigen Vergangenheit kommt, kann man sagen, wow, die haben es wirklich in den letzten 30, 40 Jahren geschafft, um wirklich zu den besten Regionen der Welt gehören. Selektion von den besten Alterreben, Parzellen, sehr zeitgemäss vinifiziert, einfach gut gemacht.
Und wenn man ja so ein bisschen das Etikett anschaut, also es ist wunderschön, es wirkt gerade sehr spanisch, auch mit dieser roten Farbe drauf, die es hat. Und ich sehe, oben links hat es auch ein Krönchen. Was hat es mit dieser Krone auf sich?
Ja, Marques ist wirklich ein Adelstitel, der in Spanien schon noch relativ viel Bedeutung hat, die Adelstitel. Es gibt sehr viele Adelstitel. Und schön ist bei dieser Krone, wenn man genau her schaut, sieht man, die hat relativ wenig Zacken. Da denke ich, der arm sein, ich habe nur 5 Zacken. Das ist aber ein sehr gutes Zeichen. Weil der ist, je weniger Zacken das man hat, je näher ist man beim König. Das heisst, das war ein Hoflieferant und auch sonst, heute noch, steht das auch im Königshaus drauf. Also sie sind sehr nah beim König, weil je weniger Zacken, je besser in Spanien.
Also das heisst, der König Felipe, der trinkt ab und zu auch eine von diesen Flaschen?
Genau, also das ist genau so. Das ist aber in Spanien eh so. Ich muss sagen, das ist schön. Auch die Königsfamilie, die kümmert sich sehr stark auch um die Weingüter und ist sehr oft auch anzutreffen bei Eröffnungen oder bei speziellen Anlässen. Ah. Nicht nur bei Murrieta, auch bei anderen Weingütern.
Also gut, okay. Also unsere Familie, wie Etikette, die hat gar keine Krone drauf, aber wir sind auch nicht so nahe beim Bundesrat. Also von dem
vielleicht könnt ihr das ja noch ändern in den nächsten Jahren.
Also zum Wohl. Es zum ist Wohl, wirklich eine grosse Ehre, dass wir das trinken
dürfen. Genau. Also da ist auch wieder in der Nase, da merkt man schon den Unterschied zum Allion. Es ist auch ein zeitgemässer Weinstil, wenn man vergleicht mit vor 30, 40 Jahren. Aber zeitgemäss da mit wirklich mit Dörrfrucht, mit Walderdbeeren, mit solchen Edelhölzer. Nicht einfach nur plumpe Schocke, sondern so wirklich Gianduja oder Pralinen-Schokolade. Also sehr fein, elegant. Auch die Farbe ist ein bisschen heller bei dem Wein. Und das ist eben nicht ein Negativ. Das ist etwas Wunderschönes, weil eigentlich ist es Kunst heutzutage, nicht einen Wein zu konzentrieren. Heute ist Kunst, die Finesse rauszuarbeiten von einem Wein, den Facettenreichtum rauszuarbeiten. Und das ist eben 3 Jahre im Holz ausgebaut, im Barrique. Nachher noch immer mindestens 7 Jahre in der Kellerei gelagert.
Also das heisst, der Wein ist zuerst mal 10 Jahre beim Weingut selber?
Genau.
Der kommt bevor er dann überhaupt rausgeht? Bevor
mindestens 10 Jahre auf dem Weingut selber. Und dann denke ich mir, da muss ich aber pressieren. Nein, bei weitem nicht. Das ist einer der lagerfähigsten Weine. Weil man kann sich das so vorstellen, etwas, wo man im Holz ausbaut, das ist eigentlich wie ein Stabilisieren. Und der Wein ist sehr stabilisiert. Im Gegenteil, er reift eigentlich nachher sehr langsam. Also eigentlich braucht man fast mehr Geduld bei so einem Wein, wenn man den nachher auf die Seite noch ein bisschen legen
will. Gut, die Sachen nicht pressieren, trotzdem, also der Wein ist nicht immer erhältlich.
Nein, das ist jetzt ganz ein spezieller Wein, der halt ja, nur in den besten Jahren gemacht wird. Also zum Beispiel, es wird kein 13er geben, kein 14er geben, kein 15er geben. Wir denken alle, ja 15 ist doch ein guter Jahrgang gewesen. Im Rioja für sie, für IGAI, ist eine Einzellage, ist nicht perfekt genug gewesen. Es wird in der 16er wahrscheinlich wieder geben. Das wird auch erst kurz vor Schluss nochmal entschieden. Aber es hat jetzt auch vorher ganz viele Jahre gegeben, wo es kennengegeben hat. Und das ist wirklich sehr limitiert. Und darum gibt es nicht immer. Ja.
Und ich sehe jetzt, der Wein, den wir vor uns haben, hat Jahrgang 2011. Und wenn jetzt das Weingut so ein paar Flaschen hat, das muss ja riesig sein, damit man das überhaupt 10 Jahre dort lagern kann.
Ja, das ist so. Also das ist auch, ich glaube, in Rioja, nicht nur in Rioja, auch in Beira Oliveira, aber in den Regionen, die wirklich, ich sage jetzt mal, Lagerwein machen, ist es die grosse Investition ist tatsächlich auch die Lagerkapazität. Eines sind Barrique, also man muss ja dann 3 Jahre Barrique, das ist eine rechte, auch physikalische Grösse. Ja. Und nachher aber auch die Flaschen waagrecht lagern. Das ist auch eine Herausforderung von vielen Weingütern. Und wenn man das Weingut geht besuchen, dann ist es eben nicht ein wunderschönes Chateau, sondern es ist eigentlich sehr viel perfekte Natur in Hang gebaute Lagerkeller, weil das ist eigentlich das Nonplusultra für solche Weine, die es hergeben, die so konzentriert sind, so viel Intensität haben, dass die eben nachher zulegen mit dem Lagern. Das ist nachher eigentlich der Schlüssel vom Erfolg.
Und jetzt, du hast eben gesagt, wenn wir einmal die Weingüter besuchen, wie laufen solche Verhandlungen ab? Ist das freundschaftlich oder ist das so ein knallhartes Geschäft?
Ja, wie am Anfang das? Wahrscheinlich. Also, weißt du,
es ist natürlich, kommt immer darauf an, wer ist am längeren Hebel. Es ist ein bisschen ein Abtasten. Freundlich ist man eh, das ist klar. Man ist auch, wenn man mal jetzt ein Wein auf einem Weingut, wir können auch viele neue Weingüter besuchen, wo man vielleicht dann am Schluss die Wein nicht aufnehmen. Wir tun das Positive rausheben und nicht das Negative jetzt gross zelebrieren. Aber es ist, man kann es eigentlich einfach sagen, man muss ein bisschen eine Strategie entwickeln und wir haben das so ein bisschen, wir sind bei der Degustation, sind wir so ein bisschen Pokerface, weil ich kann nicht ausflippen ab dem Jahrgang im Fass, weil sonst weiss ich, dann wird gerade 3 Euro teurer, wenn ich ein bisschen lächle. Also das heisst, ich muss ein bisschen pokern dort während der Degustation, weil wir degustieren eben wie zum Teil mehrere Jahrgänge ab der Flasche, meistens auch noch 2 Jahrgänge ab dem Barrique. Und das gibt uns ein bisschen das Bild, einen Weitblick, wie viel sollen wir dann allenfalls reservieren für die Zukunft. Und nachher natürlich Verhandlungen, die sind nachher ein sehr Klartext. Da bin ich immer für offene Karten und sage, was ich kann bieten und was ich aber auch verlange. Da ist dann aber sehr, das ist dann unromantisch, das ist einfach dann Klartext. Nachher natürlich, wenn man ein Blättchen Hamon oder ein paar Tapas, da kann man nachher sehr freundlich werden und auch ein bisschen mal natürlich miteinander. Schon ein bisschen Sachen pläudern.
Wir reden heute über Premium Rotwein aus Spanien. Und eben, vielleicht auch etwas, das Ihnen mal etwas kosten darf. Und das bringt uns zu unserer Rubrik.
Wein und Vorurteil im Expertencheck.
Ben Lohrer, Leiter Einkauf von Mövenpick Wein. Ist es richtig? Je teurer der Wein, desto besser ist er.
Nein, das kann man so zum Glück und auch manchmal leider nicht sagen. Zuerst muss man definieren, was ist überhaupt teuer. Mein einer Nachbar, für ihn ist 30 Franken teuer, für den anderen Nachbar ist vielleicht erst 300 Franken teuer. Das ist mal das eine. Und das wird ja nicht werten. Das ist immer auch individuell. Ich für mich halte es so, ich trinke eigentlich gerne Wein so zwischen so 30 und 50 Franken und manchmal auch 70, 80 Franken. Also für mich ist es so 150 Franken schon teuer, da muss ich schon meine Frau fragen, ob man dann
Erlaubnis bekommt.
Genau. Also darum, das ist, ich würde sagen, das könnte man so ein bisschen als Maßstab nehmen. Nachher ist aber auch noch ganz wichtig, Definition, was ist besser? Und das ist eine Frage, da gibt's nicht, das ist eben nicht schwarz und weiß, das ist eine Frage von der Stilistik, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Das gibt natürlich Leute, die gerne viel Frucht haben, viel das Fülle haben, ein bisschen das Geschmeidige. Und es gibt Leute, die halt gerne, ich sage jetzt mal, mehr die tertiären Noten haben, ein bisschen mehr die Lagernoten, ein bisschen die Edelholznoten haben. Und darum, mir ist das Wichtigste, unabhängig, wie teuer ein Wein ist, man sollte nie vor Ehrfurcht erstarren. Der Trinkspass steht immer im Vordergrund. Und ja, man kann sich sagen, es ist auch am Schluss noch der Winzer, der entscheidend ist. Es gibt viele Winzer, die können wunderbare Weine machen für 20, 30 Franken. Aber ein Iconic-Wein schaffen sie nicht, weil sie haben dann das Gefühl, sie müssen dann einfach alles verdoppeln, also das heisst doppelte Konzentration, doppelte Ausbau. Und das ist oft eben nicht die Lösung. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, beim anderen Wein, die Finesse ist eben dann oft der Schlüssel. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass man sagt, zuerst mal seinen Weingeschmack hat und dann ist auch relativ, was ist teuer, was ist nicht teuer. Und innerhalb von der Teuren für sich da muss es einfach immer Spass machen.
Ich habe dieses Jahr, Anfangsjahr, dringend für einen Anlass 3 Liter Flasche Rotwein aus dem Haus Mas Alta gebraucht. Und der Mövenpick Weinladen zu Emmen hat mir helfen können. Und meine Wunschflasche ist dann innerhalb von 24 Stunden heimgeliefert worden.
Ja,
danke
schnell.
Da nochmal für den perfekten Service. Und für alle, die das Gefühl haben, ich schmeichle mich da ein, das ist jetzt irgendwie einfach so ein bisschen Macht der Werbung, das ist überhaupt nicht so. Ich habe das hier bestellt, bevor überhaupt der Podcast jemals in Frage gestanden ist, dass wir den machen. Also ich habe wirklich gefunden, ich brauche den Wein für den Anlass. Und genau von dem Weingut Mas Alta mit der Region Priorat kommt unser heutiger 3. Premium Rotwein aus Spanien.
Genau, das ist der Artigas, Jahrgang 21 von Mas Alta. Und ich, man kann global sagen, es ist so der Catalane. Das ist jetzt immer in Katalonien. Es ist eigentlich, wenn man von Barcelona fährt, man etwa 1,5 Stunden ein bisschen ins Hinterland. Es ist recht gebirgig dort. Wunderschöne Landschaft auch. Und dort ist das sogenannte Priorat. Eine absolute Hochburg von wirklich spitze Wein. Und jetzt habe ich vorher gesagt, ihr könnt euch Tempranillo merken, ist einfach Spanien, ist alles Tempranillo. Nein, es gibt eben 2 Regionen, die ein bisschen anders sind. Eine davon ist eben Priorat, da ist eben Grenache im Vordergrund. Und das hat auch einen riesen Vorteil, weil das sind alles uralte Buschreben. Die sind oft weit über 100 Jahre alt und die geben extrem gute Beere in dieser kargen Landschaft. Zusammen mit ein bisschen Carignan, mit ganz wenig Cabernet ist da noch drin, dass man ein bisschen das Rückgrat noch hat. Aber eigentlich im Vordergrund steht da ganz klar der überwältigende Trinkspass. Ihr seht auch auf der Etikette, da sind wir schon bei 15,5% Alkohol. Schaut nicht zu viel auf den Alkohol, dann trinkt ihr halt mal ein Glas weniger. Wichtig ist, dass der Wein Spass macht. Und wenn der Alkohol gut integriert ist, wenn ihr den nicht spürt, dann ist es eben perfekt. Und es braucht halt in so einer Region gibt es halt automatisch, wenn es so konzentrierte Beere sind, automatisch auch ein bisschen mehr Alkohol mit.
Was ist das für ein Weingut, wo der Wein herkommt?
Ja, das ist eigentlich ein junges Weingut. Das ist erst im 1999 gegründet worden von Michel Wanhut und dem Michel Tardieu. Und der Michel Tardieu ist eigentlich auch der Önologe. Er ursprünglich hat er, ihr kennt ihn vielleicht von Tardieu Laurent, das ist ein Weingut in Châteauneuf-du-Pape. Er ist so ein bisschen der Grenache-Papst, weil er hat in Châteauneuf absolut natürlich schon seit Generationen Erfahrung mit Grenache. Und darum ist es eigentlich eine sehr gute Kombination auf dem Weingut. Das sind, jetzt sage ich aber, ein junges Weingut. Das ist nicht nur das Weingut jung, auch die Region. Die ist zwar schon relativ alt, aber die war völlig verwahrlost. Und erst so in den 80er, 90er Jahren sind die Leute wieder zurückgekommen. Weil es ist alles Schiefer, steile Lagen, sehr karg. Da kann man nicht grosse Hektarerträge machen. Dazumal, vor 40, 50 Jahren, wo es um Kilo gegangen ist, war es eine uninteressante Region gewesen. Und dann sind eigentlich ein paar Pioniere gekommen, wie auch unter anderem eben der Michel Tardieu, wo das eigentlich die alten Rebstöcke wieder verjüngt haben, wieder zurückgeschnitten haben und mit Geduld dann nachher das Priorat aus dem Dornrösli-Schlaf wieder aufgeweckt haben.
Ich tue öffnen. He?
Und du hast jetzt vorher gesagt, die Rebstöcke sind zum Teil bis zu 120 Jahre alt. Ab wie vielen Jahren gilt ein Rebstock als alt?
Das ist auch unterschiedlich, je nach Ertrag. Ich würde sagen, es gibt ganz viele Regionen, die sagen, also nach 30, 40 Jahren muss ich schon wieder ans Umstocken denken. Das hat damit zu tun, natürlich auch, wie viel Wachstum ist dort. Also in einem, sagen wir mal, Gebiet, wo sehr viel Wasser hat, wachsen die natürlich auch schneller. Und dort werden sie auch nicht ganz so alt. Oder es wird dann nicht besser. Aber in so kargen Gebieten ist das, ich würde sagen, redet man so von ab 50, 60 Jahren, ab Weinwein oder ab alten Reben. Aber es ist ein bisschen relativ je nach Region. Aber das ist in Spanien, auch in Frankreich, gibt es sehr viele Regionen, die 80, 100, 120-jährige Rebstöcke haben.
Preis-Leistung von dem Wein, Spitze.
Genau, das ist genau, jetzt sind wir bei dem Thema. Es ist ein absoluter Premium-Wein, es ist eine Ikone aus dem Priorat. Aber das heisst, die Spitze muss eben nicht immer extrem teuer sein. Und das ist eigentlich das Schöne an dem Wein. Es ist auch, man muss da, um den zu verstehen, muss man auch nicht gerade eine Sommelier-Ausbildung haben. Es ist ein Wein, der gäbig ist. Ich brauche den auch sehr gerne bei einer Rassrunde. Bin Jassen, genau. Da kann man tiptop den Gegner abfüllen. Man muss aufpassen, dass der Jasspaar nicht auch mittrinkt. Nein, aber es ist ein Wein, den viele Leute verstehen.
Alles Taktik dahinter.
Genau, und das ist eigentlich das Schöne. Und das ist für mich eben auch Premium, um zu sagen, ein Wein, der muss am Schluss Spass machen. Und mit so einer Dichte, so einer Konzentration macht es sich noch mehr Spass.
Dann probieren wir mal den guten Zeitraum.
Zum Wohl. Alles Gute.
Ja.
Zum Wohl. Danke vielmals. Salut.
Da sind wir jetzt schon, da merkt man jetzt, das ist natürlich in der Nase schon sehr, da merkt man ein bisschen, das ist alles ein bisschen süßer, ein bisschen intensiver, fast ein bisschen pürierter, aber auf einer positiven Seite, das ist alles sehr, sehr konzentriert. Ich sage dem auch gerne verschwenderisch. Meine Mutter lebt nicht gerne verschwenderisch, aber ich finde auch manchmal im Leben darf man auch mal ein bisschen verschwenderisch
aber etwas. Aber es ist in dem Sinn nicht zu viel.
Nein, eben nicht zu viel, aber so, dass man sagt, wow, kommt immer noch mehr, kommt immer noch mal eine neue Frucht dazu. Es kommen auch da wieder die ganz dunkle, schwarze Krise, sehr viele so ein bisschen, fast ein bisschen Korinthenschokolade, Lebkuchen kommt rein. Man hat sehr viel Wärme, schon in der Nase. Mhm. Auch im Gaumen nachher, die Wärme. Und das ist eigentlich halt der Alkohol, ja. Und viele Leute kommen manchmal in den Laden und sagen, ich habe gerne Wein mit ein bisschen wenig Alkohol, aber am Schluss in der Degustation, das, was man halt gern hat, ist halt ein bisschen mehr Alkohol, weil dann
der
ist dann ist reif die Traube, dann ist sie perfekte Traube, dann hat sie alle Elemente drin. Und wenn ich das zu früh ernte, dann habe ich zwar weniger Alkohol, aber keinen guten Wein.
Und ich habe das Gefühl, wenn man so ein bisschen trinkt, kommt fast so ein bisschen eine Überraschung, weil er ist nicht einfach so, wie man Wein kennt, sondern fast ein bisschen prickelnd. Habt ihr auch das Gefühl?
Ich finde vor allem, ja, also ich weiss, was du meinst. Mhm. Und ich finde auch, er ist im Vergleich jetzt zu den anderen zwei, kann er durchaus mitheben. Also absolut. Genau. Obwohl wir jetzt da nochmal, ich sage es gerne an dieser Stelle nochmal, eben preislich in anderen Segmenten daheim sind.
Also es ist eigentlich, man sagt immer, das Lebhafte. Man hat da alle Elemente und da ist auch eben die frische Zürich drin. Aber man kommt auch im Gaumen, kommt eigentlich immer wieder mehr, so ein bisschen, vor allem ein bisschen schwarze Frucht, manchmal auch blaue Frucht kommt dann hin mehr. Und ja, es ist so, es ist nicht extrem kompliziert zu verstehen und darum eben auch ein hoher Spassfaktor.
Alle drei Weinperlen, die wir heute vorgestellt haben, kann man natürlich bei Mövenpick im Laden oder im Internet kaufen oder jetzt bei uns auch gewinnen.
Jetzt gönnen im Weinfach-Podcast.
Wer gerne ein Probierpaket von diesen drei Weinen, die wir in dieser Folge degustiert haben, will gewinnen, schickt uns jetzt ein Mail an weinfach@mövenpick-wein.ch. Achtung, Mövenpick mit OE geschrieben. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt und wir kontaktieren den Gewinner oder die Gewinnerin persönlich. Einsendeschluss ist, bis die nächste Podcast-Folge erscheint.
Jederzeit auf die gleiche Adresse weinfach@mövenpick-wein.ch. Fragen rund ums Thema Wein oder gerade auch zu der heutigen Sendung. Wir freuen uns immer über Post, die wir überkommen. Haben wir noch etwas, das wir nachtragen müssen, Karin?
Die nächste Folge, die gibt es schon gleich und dann ganz im Zeichen vom Dry January. Und zwar geht es dann rund um alkoholfreien Wein.
Oha! Vielleicht noch ein Wort von Ben zum alkoholfreien Wein. Freuen wir uns auf die Ausgabe?
Ja, das ist eine neuere Kategorie. Es ist immer noch nicht ganz einfach, ein Wein entalkoholisieren und produzieren ohne Alkohol ist auch nicht möglich. Es ist nicht vergleichbar mit einem IGAI, aber ich glaube, wir haben eine sehr schöne Alternative, die man gerade im Apero-Bereich sehr gut brauchen kann.
Wir sind sehr gespannt und natürlich ganz wichtig, folgt unserer Weinsendung auf dem Podcast-Kanal von eurer Wahl, dann verpasst ihr ganz sicher keine Folge mehr und am besten auch folgen auf unserem Instagram-Channel von Mövenpick Wein Schweiz.
Dankeschön, Ben Loro, Leiter Einkauf von Mövenpick Wein. Merci, kleine Frauci, dass du einmal mit uns bist.
Genau da.
Ja. Und herzlich der Weinwelt da draußen. Danke fürs Zuhören und denken dran. Das Leben ist zu kurz für
schlechte Wein.
Weinfach, der Wein-Podcast mit dem Reto Scherer und der Karin Frautschi. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.